Natürlich bin ich ohnmächtig, aber ich verwandle die Ohnmacht in Aktivismus. Und ich rede nicht von Aktivismus mit leeren Worten, weil das macht niemanden satt.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Es gibt eine Hungersnot in Gaza. Und was kann ich gegen die Ohnmacht tun, die ich hier in Deutschland spüre? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meiner heutigen Gästin Johanna Hassoun. Sie ist Menschenrechtsaktivistin, hat eine NGO und in den letzten Wochen versorgt sie Menschen in Gaza mit Essen. Und diese Tätigkeit, das, was sie dort tut, hat mich sehr berührt und mich daran erinnert, dass es eine Ohnmacht gibt. Und wir sprechen genau über diese Ohnmacht, über dieses Gefühl, das es in meinem Umfeld gibt, das in meinem Umfeld in den letzten Wochen immer deutlicher wird. Und während wir hier in Deutschland erst anfangen, dieses Gefühl zu spüren, begleitet es palästinensische Menschen wie Johanna schon seit dem 7. Oktober 2023, Tag für Tag. Wir reden über das, was gerade in Gaza passiert. Wir reden über Hunger, über Krieg, über Kinder, die aussehen wie aus einem Zombiefilm, wie sie sagt, und über ihre Arbeit, wie sie mit einem kleinen Team Essenshilfe organisiert, während große Organisationen kaum mehr durchkommen. Wir reden aber auch über Ignoranz, über Rassismus, über das politische Versagen unserer Regierung und über die Frage, warum so viele schweigen, wo es längst keinen Grund mehr gibt, nicht laut zu sein. Trotz allem, Johanna gibt nicht auf. Ihre Antwort auf Ohnmacht ist Handeln, Spenden sammeln, helfen, nicht reden, machen. Ich glaube, wir alle können etwas aus diesem Gespräch mitnehmen, nicht nur Informationen, sondern vielleicht auch einen Impuls, uns zu fragen, was kann ich tun? Dies ist eine Folge über Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten. Ich will in dieser Woche jetzt nicht für unseren Patreon-Account werben, der unabhängigen Journalismus und diesen Podcast möglich macht. Nee, diese Woche will ich dazu nutzen, dass, wenn ihr das Bedürfnis habt, wenn ihr den Impuls verspürt zu spenden, dann spendet. Spenden helfen Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel die von Johanna zu überleben. Und wenn diese Organisationen überleben und überdauern, dann überleben Menschen. Ihr rettet damit aktiv Menschenleben. Deswegen will ich diese Woche nutzen und euch bitten, bitte spendet Geld. Ich kann mich jetzt hier, das sind dann auch die Regeln des Journalismus, nicht auf eine Organisation festlegen. Deswegen ist es so ein allgemeiner Aufruf. Freue mich aber, wenn ihr Geld nehmt, überweist und helft. Nächste Woche mache ich dann wieder eine Patreon-Werbung. Keine Sorge, jede Woche eine neue Patreon-Werbung.
Aufnahmeschluss für die heutige Folge war Dienstag, der 29. Juli 2025 um 18 Uhr.
Guten Morgen erstmal. Wir haben noch gar nicht guten Tag gesagt. Wir sind direkt in die technische Planung reingegangen. Ich möchte dir gleich, glaube ich, die schwierigste Frage zu Beginn unseres Gesprächs stellen. Und zwar habe ich festgestellt, dass in meinem sozialen Umfeld und ja, nicht nur in meinem sozialen Umfeld, sondern auch unter Kolleginnen und Kollegen eine ganz große Ohnmacht entstanden ist in den letzten Wochen. Und wie gehen wir gegen diese Ohnmacht vor? Und was bedeutet eigentlich diese? Wo kommt es her? Kannst du mir erklären, woher jetzt plötzlich diese Ohnmacht kommt?
Also die Ohnmacht ist ja bei dir und bei deinen sozialen Netzwerken da. Für uns palästinensische Menschen und betroffene Menschen ist diese Ohnmacht im Grunde genommen seit dem 7. Oktober da. Woher sie für euch plötzlich da ist, ist vermutlich, dass ihr das nicht mehr wegschalten könnt, was da passiert, dass da 2,1 Millionen Menschen verhungern unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, zu überleben kämpfen, dass die Geiseln weiterhin in Geiselhaft sind. Und viele haben das lange genug versucht zu verdrängen und jetzt geht's nicht mehr. Und deshalb ist die Ohnmacht da.
Spüren wir, ist diese Ohnmacht ein Beleg für unseren eigenen Rassismus? Spüren wir jetzt einfach, dass das, was in Gaza passiert, so furchtbar ist, dass wir erst jetzt diese Ohnmacht spüren, viele Menschen diese Ohnmacht jetzt spüren, zeigt eigentlich, wir haben nicht hingeguckt, weil in uns ein furchtbarer Rassismus lebt und wohnt, der jetzt durchbricht, weil es unmöglich ist.
In einigen Fällen würde ich ja sagen, da ist ein großer Teil von Rassismus da. In anderen Fällen ist es Ignoranz, schlichtweg die Ignoranz. Aber wir haben die letzten knapp 20 Monaten so als palästinensische Menschen und als betroffene Menschen sehr viel Rassismus gespürt. Auf der obersten politischen Ebene bis hin in die Zivilgesellschaft. Die Nichtanerkennung des Leids, was vor Ort passiert, dieses Weggucken, das Verleugnen der Kriegsverbrechen, die auch seit Tag 1 stattgefunden haben. Kurz zurück. Ja, wir haben sehr viel Rassismus gespürt und es war für uns und es ist immer noch für uns teilweise Alltag, dass wir entmenschlicht worden sind, dass man uns nicht geglaubt hat und dass eine Regierung unterstützt wurde, unterstützt wird, die mindestens Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begeht.
Ich habe ein Interview gerade hier als Vorbereitung für dieses Gespräch in der Zeit gelesen. Das ist jetzt so fast 2 Monate her, dieses Interview, was du gegeben hast, Anfang Juni. Da berichtest du von katastrophalen Zuständen. Was berichten dir deine Helferinnen und Helfer 2 Monate später, also heute?
Katastrophale Zustände sind ins Unermessliche gegangen. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Menschen warten wirklich tagtäglich auf den Tod. Also sie verhungern auch durch den Tod. Wir haben Mitarbeitende verloren. Die sind getötet worden bei israelischen Angriffen in ihren Zelten, bei Hilfseinsätzen oder manche sind auch verhungert. Und wir sehen die Bilder auch von den Familien, die wir unterstützen, die Menschen, die wir unterstützen. Teilweise kriegen sie nur durch uns eine Mahlzeit, 1 bis 2 Mal in der Woche und sonst essen sie tagelang nichts. Und die Kinder werden von Tag zu Tag abgemagerter. Das bedeutet, jeden Monat, wenn ich Fotos oder Videos bekomme, sehe ich, wie teilweise nicht nur quasi der körperliche Zustand verfällt, sondern dass sie nur noch im Grunde genommen wie aus einem Zombie-Film so aussehen, als hätten sie alles verloren, was sie zu einem Menschen macht.
Es ist mir ein Rätsel. Wenn du das erzählst, es ist mir tatsächlich ein Rätsel, dass wir im 21. Jahrhundert diese Zustände sichtbar vor uns allen zulassen. Unabhängig von dem, also wir sind an einem Punkt angekommen, finde ich, dass ein Krieg, ein Konflikt jetzt in den absoluten Hintergrund treten muss. Der muss sozusagen, er muss unterbrochen werden oder er muss beendet werden, damit diese Hungerkatastrophe beendet wird. Das ist so.
Absolut. Also wir sind nicht nur heute an dem Punkt angekommen, wir sind schon sehr, sehr lange an dem Punkt angekommen. Nur jetzt schaut scheinbar die Weltgemeinschaft hin, weil es nicht mehr ignoriert werden kann.
Warum kann Friedrich Merz dann immer noch sagen, wir finden Macrons Vorgehen ein bisschen voreilig? Was ist dein Grund dafür? Was denkst du, was der Grund dafür ist, dass unser Bundeskanzler so einen Satz sagt dann?
Willst du eine analytische Antwort darauf oder möchtest du Antwort von mir als Palästinenserin?
Ich würde erstmal die analytische und dann würde ich gerne deine palästinensische Antwort hören.
Das hat mit der Staatsräson zu tun. Es hat was damit zu tun, dass sich Deutschland aufgrund der Shoah, aufgrund des Holocausts und den 6 Millionen ermordeten Juden, Jüdinnen, sich besonders verpflichtet fühlt. Was der Kanzler und auch viele andere hochrangige Politiker und Politikerinnen aber nicht sehen, dass es hier gerade nicht darum geht, die Verantwortung für die Shoah, sondern es geht gerade darum, dass sie Verantwortung tragen müssen, dass das palästinensische Volk gerade akut vor unseren Augen in Echtzeit Livestream verhungert und verreckt elendig. Und dementsprechend ist selbst auf einer analytischen Ebene gibt es gar keine Begründung. Selbst die Staatsräson ist dafür keine Begründung zu sagen. Es ist, voreilig hat er das ausgedrückt. Nein, ist es nicht. Es ist schon längst, hätte das passieren müssen. Und eine der Gründe, warum wir so entrechtet werden, ist, dass sich die westliche Gemeinschaft uns einfach schlichtweg ignoriert hat und uns weiterhin ignoriert. Und als Palästinenserin kann ich dir sagen, kann ich nicht nachvollziehen. kann ich einfach in keinster Weise nachvollziehen, wie einfach die ganze Welt und auch der Bundeskanzler zuschaut und nur weiterhin Floskeln von sich gibt. Und die israelische Regierung, die ja kein Hehl daraus macht, dass es ihnen ein Anliegen ist, die palästinensische Bevölkerung verhungern zu lassen und verrecken zu lassen, dass man da immer noch nicht zumindest die Waffenexporte stoppt und an der Seite der Palästinenser steht.
Wie sieht deine Arbeit aus? Also weil es kommt ja niemand rein. Es kommt niemand rein. Es ist extrem schwer, ein Bild der Lage zu bekommen für JournalistInnen, zum Beispiel die in Tel Aviv sind, in Israel sind. Sie kommen nicht rüber. Wie kannst du arbeiten? Wie schaffst du das? Wie ist deine Verbindung nach Gaza?
Meine Verbindung nach Gaza ist mit den Locals, die vor Ort sind. Ich habe Mitarbeitende sowohl in Ägypten als auch im Gaza, die für uns diese Arbeit erledigen. Das heißt, mein Job ist, Spendengelder zu organisieren. Mein Job ist, dafür zu sorgen, dass wir diese Mahlzeiten finanzieren können, dass wir die Wasserversorgung finanzieren können, dass wir Zelte organisieren können, damit sie nicht am Meer schlafen, quasi auf dem Sand, dass wir für krebskranke Menschen versuchen, irgendwie ihre Medikamente herzubekommen. Und das ist mein Job, quasi als Bindeglied. Und die tatsächliche Arbeit machen die Menschen vor Ort im Gaza, die von morgens bis abends sich damit beschäftigen, die Lebensmittel zu besorgen, zu kaufen, zu gucken, wo kriegen wir überhaupt günstige Linsen her, wo kriegen wir günstige Mehl her. Wenn ich mir das angucke, letzte Woche war ein Sack Mehl hat der $1,750 gekostet. Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, weil es ständig so viel passiert, konnten wir das ein bisschen günstiger quasi besorgen. Und eine Mahlzeit hat uns jetzt, also es ist immer zwischen 2.000 und 3.000 Euro, die eine Mahlzeit kostet. Und du musst dir vorstellen, das ist für...
Moment, warte.
Wenn wir...
Warte, 2.000 Euro für eine Mahlzeit?
Also eine Mahlzeit, die wir kochen.
Also, nochmal zurück.
Ja, ja. Wir besorgen Lebensmittel, Mehl beispielsweise, wenn wir so arabische Pizza machen. Meine Ich heißt das aber arabisch. Die hat uns jetzt gerade $2,000 gekostet. Das waren 120 Portionen.
Ah ja, jetzt verstehe ich.
Genau. Und das bedeutet eine Mahlzeit trotzdem für eine Familie, weil du musst das aufteilen. Und pro Familie sind das 9 Personen. Das heißt, wenn jeder von den 5 Pizzen bekommt, Mini-Pizzen, wird niemand davon satt. Aber sie haben etwas in den Bauch bekommen, in den Magen bekommen, um überhaupt ein wenig gesättigt zu werden. Aber die Preise sind so horrend teuer, dass es kaum möglich ist, noch mehr zu leisten.
Wo kommt denn das überhaupt? Also wo kommt das Essen her? Woher kommen die Linsen? Woher kommt das Mehl? Du organisierst Geld in Deutschland, aber irgendwoher muss ja das kommen, was du bezahlst, was du kaufst davon.
Die sind aus Gaza direkt. Also es gibt ja, ab und an kommen ja Hilfslieferungen rein. Ab und an gibt es nicht nur Hilfslieferungen, sondern Händler, die das kaufen. Es gibt noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil von Agrarwirtschaft, die im Gaza funktioniert. Die Menschen im Gaza sind sehr kreativ und versuchen wirklich aus dem Unmöglichsten etwas zu machen. Und das heißt, das, was da ist, das, was die Locals vor Ort finden, kaufen sie. Und meistens ist es tatsächlich Linsen, weil Linsen auch sehr lange haltbar ist und dementsprechend quasi gut gelagert, Anführungsstriche gut gelagert, zum Kochen benutzt werden kann. Mit den Mehlsäcken ist es halt, hängt es davon ab, was kommt gerade rein. Gestern wurden 100 Trucks reingelassen. Das reicht natürlich vorne und hinten nichts. Also davon wird jetzt niemand satt. Aber zumindest werden die Menschen jetzt hoffentlich etwas mehr zu essen oder zu trinken bekommen. Fleisch haben sie schon seit anderthalb Jahren nicht mehr gegessen. Frisches Gemüse ebenso. Also dass wir letzte Woche einen Spinateintopf quasi organisieren konnten, war das erste Gemüse, was sie seit einem Jahr gegessen haben.
Wie kann es eigentlich sein, dass ich das Gefühl habe, dass du als eine Person, als Einzelperson mit 9 Angestellten, glaube ich, hast du in deiner NGO,
ja, genau,
in der Lage bist, aktiv zu helfen? Ich habe das Gefühl, ich höre zum ersten Mal eigentlich wirklich die Geschichte einer Person, die sagt, ich habe es geschafft, ich sammle Kohle ein, ich kann Essen organisieren, es wird Essen gekocht, es werden Menschen, auch wenn es nur wenig Menschen sind, versorgt. Woran liegt es, dass du das schaffst, aber zum Beispiel die UNHCR nicht so richtig schafft?
UNHCR hat andere Bedingungen, mit denen sie arbeiten muss, und sie muss Millionen versorgen. Und dementsprechend wird es immer schwieriger. Und die Versuchung quasi mit den geringsten Mitteln, was da ist, und mit dem politischen Druck und auch alles, was damit zusammenhängt, versuchen sie ihr Bestes, um das zu ermöglichen. Sie hätten alles, es ist ja keine Naturkatastrophe, also es ist tonnenweise gelagert quasi vor der Grenze und kommt nicht durch die Blockade. Und ich schaffe das tatsächlich nur, weil wir Personen vor Ort haben, Locals vor Ort haben, die wirklich alles geben und auf den Markt gehen und versuchen, also Markt in Anführungsstriche, das ist ein kleiner Stand, wo das auf dem Boden liegt und die Menschen sich da was kaufen können. Also das ist der Markt quasi. Und damit arbeiten wir. Das hängt einfach an die einzelnen Personen. Es ist keine Institution, die dahinter steckt, sondern wir gucken, was finden wir. Teilweise versuchen sie 3 Tage lang, bis sie überhaupt Mehl finden, um das zu organisieren. Und dann brauchen wir 2 Säcke Mehl, das sind 50 Kilo. Und diese 50 Kilo kosten uns 1.500 oder 2.000 Euro. Das kann sich die UNHCR wahrscheinlich auch nicht leisten, kann sich nicht leisten. Die arbeiten natürlich auch anders. Und wir sind ja nicht die Einzige. Es gibt ja einige Grassroots-Organisationen, die wirklich mit den Locals versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Und ganz ehrlich, auf uns als Trans-Agency quasi bezogen, ist das Mindeste, dass wir es zu versuchen. Wir haben damit angefangen, wir sind damit erfolgreich gewesen. Wir sind jetzt mittlerweile, versorgen wir so knapp 1.000 Menschen, wenn nicht mehr, weil man muss immer bedenken, pro Familie sind es ungefähr 9 bis 10 Personen und dann muss das alles hochaddiert werden. Also so muss man sich das vorstellen, dass wir einfach mit den wenigsten Mitteln, die wir haben, das Beste draus machen.
Wir beide haben uns ja kennengelernt nach dem 7. Oktober. Da haben wir einen Podcast gemacht zusammen mit Chai und da haben wir darüber diskutiert, wie wir in einer Situation wie dieser jetzt einen kühlen Kopf bewahren und den Dialog nicht aufgeben und das Aufeinanderzugehen nicht aufgeben. Wie würdest du denn die Situation jetzt, ja, 2 Jahre später bewerten?
Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo es super schwierig ist, überhaupt einen kühlen Kopf zu bewahren. Mir tut das im Herzen weh zu sehen, wie dieses Land, in dem ich aufgewachsen bin, ich bin hier nicht geboren, aber ich bin hier aufgewachsen, mitverantwortlich ist an Kriegsverbrechen und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit und weiterhin sagt, einfach, wir liefern weiter Waffen. In Deutschland gibt es die größte palästinensische Community europaweit mit 250.000 palästinensischen Menschen, die quasi einfach keine Rechte haben, was das angeht. Und dass viele oder sehr viele palästinensische Menschen sich entfremden, ist, glaube ich, kann man eigentlich niemanden vorwerfen. Nichtsdestotrotz, ich glaube immer noch daran, dass wir im Gespräch bleiben müssen, dass wir gemeinsam gegen Rassismus und Antisemitismus ankämpfen müssen und dass wir uns nicht spalten lassen dürfen. Aber das ist alles für mich gerade als Menschenrechtsaktivistin, als jemand, der tagtäglich mit Menschen zu tun hat, die wirklich elendig verhungern, ist für mich die akute Versorgung das Allerwichtigste. Und dafür setze ich mich gerade mit aller Kraft ein. Und ich wünsche mir trotzdem, dass wir versuchen, auf Hass zu verzichten, dass wir versuchen, nicht Menschen die Schuld zu geben, die nicht für etwas verantwortlich sind. Also beispielsweise alle jüdischen Menschen quasi in Sippenhaft zu nehmen. Die können nichts für diese Regierung. Vor allem sind das deutsche Juden oder deutsche jüdische Menschen. Aber ich wünsche mir auch gleichzeitig, und das wird nur von innen aus herausklappen, und das vermisse ich bis heute, dass die breite, und ich rede nicht von der linken und progressiven jüdischen Community, sondern von der konservativen jüdischen Community. Ich wünsche mir schon, dass sie jetzt aufstehen und auch sich für uns einsetzen, weil ich das als Palästinenserin genauso machen würde. Und ja, das wünsche ich mir.
Du bist mit 6 aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Würdest du sagen, dass du jetzt in den letzten 2-3 Jahren nochmal auf eine ganz andere Art deine palästinensische Identität kennengelernt und gespürt hast? Oder würdest du sagen, das war eigentlich immer, ich bin Deutsche, ich bin Palästinenserin, das spüre ich irgendwie mit zwei gleichschlagenden Herzen?
Also es war schon immer so quasi, klar, palästinensische Identität, ich bin in einem Flüchtlingslager auf die Welt gekommen im Süden vom Libanon und ich würde sagen, die palästinensische Identität war immer nicht nur präsent, sondern ein Teil von mir und habe mich dann auch immer wieder dafür engagiert, auch schon seit mittlerweile 17, 18 Jahren zu dieser Thematik, in der ich arbeite. Allerdings war ich, glaube ich, noch nie so palästinensisch wie die letzten 2 Jahre. Also für mich war palästinensisch sein ein Teil meiner Identität. Und mittlerweile ist es die Identität geworden. Mhm. Und das macht mich wirklich sehr traurig. Ich hab mich schon deutsch gefühlt, bevor ich den deutschen Pass hatte. Ich bin erst mit 27 eingebürgert worden und habe mich vorher schon politisch engagiert für demokratische Werte. Und dass Deutschland sich so verhält, uns Palästinensern gegenüber, hat mich sehr stark entfremdet, sehr stark. Und es ist nicht nur die Politik, es ist auch teilweise die Gesellschaft. Es gibt in einschlägigen Kommentarspalten, wenn wir uns die durchlesen, also ich versuche so wenig wie möglich Kommentarspalten zu lesen, da gibt es einen hartnäckigen Kreis an Menschen, die vermutlich rassistisch sind, um vorsichtig das auszudrücken, die diese Hungersnot immer noch verleugnen, die der Meinung sind, wir sind selbst an allem schuld und es gibt keinen einzigen anderen Schuldigen. Israel ist auch nicht schuld, also die israelische Regierung gar nichts. Es ist immer nur wir Palästinenser, wir sind alle Hamas und so weiter und so fort. Und das entfremdet mich. Das ist etwas, wo ich denke, wo ist eure Menschlichkeit? Wo ist sie geblieben? Warum gilt diese Menschlichkeit? Warum gelten die Menschenrechte nicht für uns? Warum haben wir nicht das Recht zu leben, in Frieden zu leben? Warum haben wir nicht das Recht darauf, satt ins Bett zu gehen? Warum haben wir nicht das Recht darauf, zu protestieren, ohne direkt als Antisemiten oder Israelhasser geframed zu werden?
Hast du eine Erklärung dafür, warum es die Palästinenser, die Palästinenserinnen sind, die in der Geschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich immer diejenigen sind, die verfolgt und getötet werden? Weil es ist ja nicht nur Israel, was gerade, was diesen Krieg führt, es ist ja auch Syrien. Hunderttausende sind in Syrien gestorben. Was ist der Grund dafür, dass die Palästinenser diejenigen sind, die in diesem Teil der Welt oft das Opfer sind?
Weil wir keine Unterstützung haben. Weil sich keine Weltmacht, keine Regierung sich ernsthaft für uns interessiert. Von der arabischen Welt, muslimischen Welt, die Türkei, China, der Westen. Niemand interessiert sich für uns. Wir sind nur Spielball von Geopolitik. Und diejenigen, die sogar tun, als würden sie sich für uns interessieren, selbst die setzen sich nicht so für uns ein, auf einer machtpolitischen Ebene, dass es für uns effektiv hilfreich ist. Wenn wir Unterstützung bekommen würden, sowohl von Regierungsebene, aber auch wenn die gesamte Zivilgesellschaft aufstehen würde, in Deutschland, in den Staaten, in den arabischen Ländern und sagt, stoppt, nicht mit uns. Wir demonstrieren jetzt, wir streiken jetzt, wir hören auf zu arbeiten, wir wollen jetzt, dass dieser Krieg endet, wir wollen, dass diese Massaker aufhören. Wenn man alle, die dafür verantwortlich, so stark unter Druck setzen würde, dann gibt es kein Zurück mehr. Aber es passiert nicht. Wir sind Opfer von Geopolitik und Machtspielchen. Übrigens, nur ganz kurz, tut mir leid, das macht mich so wütend und emotional. Auch unsere eigene Regierung ist nicht besser. Die palästinensische Autonomiebehörde mit Mahmoud Abbas als angeblichen Präsidenten der Palästinenser. Was tut er denn bitte? Was tut die palästinensische Autonomiebehörde? Die sind doch genauso gefangen und können nichts tun. Die kriegen keine Unterstützung. Sie können ihre eigenen Angestellten in der Westbank, in den illegal besetzten palästinensischen Gebieten, können sie nicht mal bezahlen. In den palästinensischen Gebieten finden Entrechtungen statt. Da passieren tagtäglich Jagden auf Palästinenser, auf ihrem eigenen Territorium. Und die ganze Welt schaut zu. Alleine in der Westbank sind um die 60.000 Menschen schon wieder obdachlos geworden. Gerade in den letzten 20 Monaten. Wer interessiert sich dafür? Niemand. Die israelischen Siedler, die wirklich, also mit einer massiven Gewalt gegen die Palästinenser vor sich vorgehen, die Häuser anzünden, die Menschen ermorden, mit Schutz sogar von der israelischen Armee. Kein Interesse. Auch unsere Behörde tut nichts.
Glaubst du, das ist vorbei, wenn die Geiseln befreit sind?
Nein.
Was ist dann die Begründung? Was glaubst du, dass es weitergemacht wird?
Machterhalt. Machterhalt von Netanyahu und den in Teilen faschistischen und rechtsradikalen Ministern, die von einem Groß-Israel träumen und dafür auch bereit sind, jüdisches Leben zu opfern, auch bereit sind, die Geiseln zu opfern. Die interessieren sich ja nicht mal für ihre eigene Bevölkerung. Die interessieren sich nicht für die Hunderttausende von israelischen Menschen, die auf die Straße gehen, gegen diese Regierung. Die werden nicht unterstützt. Die werden übrigens auch nicht von Deutschland unterstützt. Klar, New Israel Fund, Rosa-Luxemburg-Stiftung, die unterstützt sie. Aber was macht eigentlich unsere Regierung? Unterstützt sie genau diese Menschen, die auch darunter leiden? Also, wenn ich sage, auch darunter leiden, möchte ich auch hier differenzieren. Es geht nicht um einen Vergleich von Leid, sondern es geht einfach darum zu zeigen, dass es Menschen gibt in Israel, israelische Menschen, die gegen diese Regierung sind. Noch nicht genug. Leider, ich bin mir nicht sicher, ob diese Statistik stimmt oder nicht. 70% der israelischen BürgerInnen unterstützen die Regierung Netanyahus. Und das erschreckt mich. Und mir tun tatsächlich dann auch die 30% leid, die dagegen ankämpfen.
Ja, wenn, also es, das, weil ich, eigentlich wollte ich mit dir darüber reden, was wir mit dieser Ohnmacht machen können. Aber jetzt stelle ich nach einer halben Stunde Gespräch mit dir fest, du bist genauso ohnmächtig.
Nö, nicht so gar. Also natürlich bin ich ohnmächtig, ja. Aber ich verwandle die Ohnmacht in Aktivismus. Und ich rede nicht von Aktivismus mit leeren Worten, weil das macht niemanden satt. Und das sorgt nicht dafür, dass irgendjemand davon einen Schluck Wasser bekommt oder eine Mahlzeit bekommt. Mein Aktivismus ist, auch wenn ich schon unglaublich müde und erschöpft bin, ich muss weitermachen. Ich muss dafür sorgen, dass die Menschen versorgt werden. So viele es möglich sind und solange ich kann, solange wir können, werden wir diese Spendenaktionen machen, diese Spendenaufrufe und dafür sorgen, dass Menschen versorgt werden. Und das ist das Einzige, aus meiner Sicht, aus der humanitären Perspektive, was hilft, zusätzlich dazu politischer Druck, absolut politischer Druck, Abgeordneten anschreiben, alles Mögliche, großen NGOs folgen, Petitionen unterschreiben. Aber tatsächlich habe ich keine Illusion und ich habe das Gefühl, dass egal was wir, zumindest in Deutschland, egal was wir an politischen Druck ausüben, es eh nicht ankommt.
Aber du sagst, man kann was machen. Das ist das, was ich gerade da entnehme. Also man kann Geld spenden, man kann aktiv werden, man muss sich nicht diesem Gefühl, weil ich kann eigentlich gar nichts dagegen tun, hingeben, sondern man kann sagen, nö, ich kann was dagegen tun, zum Beispiel dir Geld spenden.
Man kann Geld spenden, man kann protestieren, man kann laut sein, also quasi nicht schweigen, sondern auch Beiträge, gut recherchierte Beiträge auch posten, weil es immer noch Menschen gibt, die immer noch, wie gesagt, der Meinung sind, das ist alles gelogen und erstunken.
Verstehst du die Leute, die Angst haben zu protestieren auf diesen Demos? Nicht mehr. Also nicht nur wegen der Polizeigewalt, die ja einfach jetzt wirklich sehr oft dokumentiert ist, sondern auch, weil man Angst hat, weil man Demonstrieren zum Beispiel nicht gewohnt ist. Viele Menschen wissen gar nicht, wie Demonstrieren geht. Und ich finde, so eine Demo, wie zum Beispiel die in Berlin stattfindet, das ist schon advanced Demonstrieren. Da muss man schon ein bisschen erfahrener sein, wenn man auf solchen Demos mitmacht. Also glaubst du vielleicht, jetzt kommt der Vorschlag, glaubst du vielleicht, wir bräuchten eine zivilgesellschaftlichere Demonstrationskultur, die einladender ist für alle, um eine größere Sichtbarkeit zu schaffen? Lass es mich so formulieren, genau so.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Wir haben monatelang versucht, sowas Ähnliches zu organisieren und alle großen, so Artists for Ceasefire, ganz viele, die normalerweise das an erster Stelle wären, auch so unteilbar Demos und so weiter und so fort. Beim Thema Gaza waren alle vorsichtig. Niemand wollte das organisieren. Niemand wollte sich die Finger verbrennen.
Ändert sich
das? Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Weiß ich nicht.
Also ich habe
manchmal das Gefühl, ja, es verändert sich was. Aber irgendwie ist da immer so noch eine gewisse Angst vor Stigmatisierung da. Weil wo ist denn die große Massendemo? Meinst du nicht, dass wir schon wirklich jeden Punkt erreicht haben, wo das schon 7-mal hätte stattfinden müssen?
Kann ich dir da würde ich ganz sachlich jetzt als Kriegsreporter, ich habe das Gefühl, dass dieser Krieg hat sich, dieser Konflikt, den es ja nun wirklich schon sehr lange gibt, hat sich wunderbar geeignet als politisches Statement, was man leisten kann in Deutschland zum Beispiel. Wenn man sich für eine der beiden Seiten entscheidet, was ja eigentlich grundsätzlich immer ein Fehler ist, in so Debatten sich für eine Seite zu entscheiden, weil hier geht es nicht um Seiten, sondern hier geht es ums Überleben von Zivilisten. So, wir sind einfach,
absolut.
Das ist das, was wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dieser Krieg ist mittlerweile so ernst geworden und weißt du, es geht nicht mehr um einige Tote in Gaza oder einige Tote in Israel, sondern es geht hier wirklich um Hunderttausende, die betroffen sind. Und das ist, den Leuten wird es so egal, das ist die brutale Wahrheit, wie Ukraine, wie der Sudan, wie alle Kriege, die stattfinden, die länger als ein paar Wochen sind, die Leute gucken aufs nächste Thema. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund. Da ist nicht mal mehr der Rassismus irgendwie der Grund oder Antisemitismus der Grund, sondern es ist einfach so, ja, das ist jetzt einer von vielen Kriegen. Es ist nicht mehr ein politisches Statement, sondern einfach so die Wahrheit eines Krieges. Und das ist eigentlich, was mich immer persönlich sehr erschreckt. Dieses, dass wir als Menschen kollektiv verrohen und Kriege einfach als Tatsache akzeptieren. Aber wahrscheinlich ist das auch der einzige Grund, warum wir als Menschen überhaupt fortbestehen können. Weil wenn jeder Krieg uns so berühren würde wie dich oder wie mich Kriege berühren, weil wir sie anders wahrnehmen als die meisten Menschen, würde unsere Gesellschaft so kaputt sein, wie wir beides sind, durch die Kriege, die wir erleben.
Ich würde sagen, unsere Gesellschaft ist schon kaputt.
Aber sie überlebt mit Ach und Krach.
Sie überlebt mit Ach und Krach, aber wie? Wenn wir uns entmenschlichen, wenn wir uns nicht füreinander interessieren, wenn das nur um Macht, Profit und Gier geht, dann, ehrlich gesagt, ist das nicht die Gesellschaft, in der ich leben möchte. Ich möchte lieber in einer menschlicheren Gesellschaft leben. Und ich möchte ein Vorbild dafür sein, dass wir es auch anders machen können, dass wir hingucken können. Mein Schmerz für Gaza hindert mich nicht daran, den Sudan zu sehen, hindert mich nicht daran, die Ukraine zu sehen. Und das ist, was mich halt wütend macht. Ich verstehe, was du meinst. Dass wir quasi dadurch übernehmen. Ja, es hindert mich nicht. Ich tue ja was. Wir tun ja auch was für den Sudan. Wir haben auch letzte Woche angefangen, Hilfsaktion für den Sudan zu machen. Durch die ganze Arbeit musste das quasi nach hinten rücken. Aber ich kann dir nur sagen, und das ist widerspricht ein wenig das, was du gesagt hast. Ich habe letzte Woche einen Call gehabt mit einer Grassroot-Organisation im Sudan, die wir unterstützen werden oder auch schon mittendrin sind. Und am Ende des Gesprächs, im Vorbereitungsgespräch, sagte eine der Mitarbeiterinnen oder hat sich dafür entschuldigt, dass sie uns im Gaza nicht unterstützen können. Es hat mich echt fast gebrochen. Wir sind die Menschen im Sudan, denen geht's elendig geht es denen. Die Vergewaltigung, die dort stattfinden, die Massenmörde, die dort stattfinden. Und dann spricht eine Mitarbeiterin und entschuldigt sich dafür, dass sie uns im Gaza nicht unterstützen kann.
Ich will dir nicht widersprechen, aber das ist genau das, was ich meine. Das sind Betroffene. Du bist betroffen, sie sind betroffen und sie sehen, der Blick auf die Welt, wenn du betroffen bist oder es einmal erlebt hast, ist eine andere.
Hast du recht.
Das geht nicht um Recht. Nee, ich will gar nicht Recht haben in der Situation, weil es ist ja dramatisch, dass es so ist, dass die Menschen es erst verstehen, wenn sie es erlebt haben, was es heißt, Angst zu haben, was es heißt, keine medizinische Versorgung zu haben, was es heißt, Hunger zu haben. Erst dann hebst du eigentlich deinen Arsch an. Erst dann fängst du eigentlich an zu verstehen, dagegen müssen wir irgendwas unternehmen. Und davor ist es nur ein Statement. Ich habe immer das Gefühl, wir müssen unterscheiden zwischen Statement und Helfen. Hilf.
Für mich, genau. So, ist das Helfen wichtiger als das Statement, sage ich dir ganz ehrlich.
Das meine ich. Da sind wir jetzt bald. Genau das meine ich. Ich werde sehr oft in Diskussionen verwickelt, auf Partys oder irgendwie so im Hintergrund und sage so, halt doch einfach deinen Schnabel und hilf. Wenn du was ändern möchtest, frag mich nicht nach meiner Meinung, nach meiner Haltung, nach meiner Position. Sei da. So, es ändert nichts. Keiner Person ist geholfen, wenn wir uns jetzt hier aufs Blut streiten. um die Situation in der Ukraine oder die Situation in Thailand, Kambodscha. Also es sind ja überall diese Kriege. Ja. Sei einfach da.
Sehe ich genauso.
Ja. Hast du das Gefühl, dass du resilient genug bist, weiter da zu sein? Also ich nehme dich als sehr erschöpft wahr in diesem Gespräch. Ich nehme dich wahr, du bist nicht verroht, du bist nicht kalt. Das passiert ja oft auch Menschen, die in NGOs arbeiten oder in diesen Kriegsgebieten sind. Also ich frage dich direkt, glaubst du, dass du resilient genug bist, um noch weiter zu helfen?
Also ich wünschte manchmal, ich würde verrohren oder ich wünschte manchmal, dass ich irgendwie kalt werde oder auch das ablegen kann. Das kann ich aber nicht. Ich habe einfach alle Jahre nicht geschafft und ich werde es auch heute nicht schaffen. Was heißt resilient? Mir bleibt nichts anderes übrig. Für mich ist Aufgeben keine Option. Ich glaube tatsächlich, ich muss so lange weitermachen, also solange ich kann, solange es mir möglich ist. Aber wenn der Krieg im Gaza beendet ist, dann werde ich, glaube ich, zusammenbrechen. Und solange muss ich durchhalten. Koste es, was es wolle. Weil Menschen auf uns und auf mich zählen. Weil so hart das klingt, ihr Überleben teilweise von dieser Hilfe abhängt. Und deshalb darf ich und kann ich nicht aufgeben. Ist das Resilienz?
Weiß ich nicht.
Ich leider auch nicht.
Das ist unfassbar, was du leistest.
Dankeschön. Es geht nicht darum, was ich leiste. Ich habe ein unglaublich wundervolles Team, die wirklich das Unmögliche möglich machen. Wenn die mir manchmal erzählen, was die alles so machen, ich bin selber verwundert. Wirklich selber verwundert. Mhm. Ich denke so, wie schafft ihr das überhaupt? Und vor allem, die haben gar keine Kraft mehr. Ich meine, ich bin ja immer noch hier. Ich lebe in einem sicheren Land. Über mich fliegen keine Bomben. Ich verhungere nicht. Ich habe Essen, ich habe Trinken. Ich kann jederzeit Wasser trinken. Und ich bin schon erschöpft. Wie schaffen es die Menschen, die teilweise tagelang nichts zu essen haben und sich jeden Tropfen Wasser einteilen müssen? Und wenn sie es schaffen, durchzuhalten, muss ich es erst recht.
Sagen sie dir, wie sie das schaffen? Fragst du sie, wie schafft ihr das und was sagen sie da?
Ich frage sie gar nicht. Was soll ich denn fragen? Die sind stärker als ich, die sind stärker als wir alle zusammen. Wenn ich mit jemandem spreche, Zeitinterview, was du erwähnt hast, mit dem einen jungen Mann, der hat da einfach ganz nüchtern saß er da, hat uns erzählt, was der durchmacht. Der irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Kilo innerhalb von kürzester Zeit abgenommen hat. Der stundenlang versucht, irgendwie Lebensmittel zu besorgen. Und der ist stärker. Der sitzt da, erzählt dir das ganz nüchtern, was der durchmacht. Und er sagt selber, er hat gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Er muss überleben. Er muss funktionieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum sie das schaffen. Weil sie nicht darüber nachdenken können. Sie müssen überleben. Oder sie sterben.
Zum Abschluss würde ich gerne von dir nochmal wissen, wie so eine To-Do für meine Hörerinnen und Hörer. Was sagst du, könnt ihr jetzt machen? Das ist wieder eine kleine Zusammenfassung unserer beider Gespräch, um die ich dich bitte.
Aus der humanitären Perspektive?
Ja.
Spendet Geld. Das ist das A und O. Das Einzige, was jetzt hilft, um die Menschen zum Überleben, ihr Überleben zu sichern, ist dafür zu sorgen, dass sie eine Mahlzeit haben und was zu trinken zu haben. Das ist quasi das erste To-Do. Das zweite To-Do ist, sich anzuschließen in solidarischen Gruppen, die bereit sind, etwas zu verändern, die bereit sind, auch politischen Druck auszuüben. Vielleicht können sie sich auch Initiativen anschließen, wo sie mehr Informationen zu palästinensischen Leben erfahren, wo sie herausfinden, was kann ich denn noch tun? Wo gibt es Möglichkeiten, jenseits von Gut und Böse etwas Menschlichkeit in sich zu bewahren? Und klärt auf, wenn da irgendwelche Menschen, hartnäckigen Menschen, da immer noch der Meinung sind, das wäre alles gelogen und die Hungersnot existiert nicht, muss man dagegenhalten. Man muss, wenn, und das ist das, was uns am meisten auch verletzt, wir fühlen uns sehr allein mit diesem Rassismus, unterstützt uns. Unterstützt uns gegen diesen antipalästinensischen und antimuslimischen Rassismus, der kassiert. Unterstützt alle Menschen, die sich für Menschlichkeit einsetzen, die sich für ein Miteinander einsetzen, die sich dafür einsetzen, palästinensisches Leben zu schützen, jüdisches Leben zu schützen. ohne instrumentalisiert zu werden.
Das ist, glaube ich, die allerschwierigste, das ist wirklich das Allerschwierigste. Ich habe ein Gespräch geführt vor ein paar Wochen mit Joanna Osman, genau dazu, zu diesem, dass wir uns nicht entzweien lassen dürfen, dass wir aufeinander, dass wir den Dialog, also das, was du ja auch machst und immer gemacht hast, nur, also es ist ja wirklich, das ist ja eine Aufgabe, die ist, also wenn ich überlege, dass du dir jetzt auch als Aufgabe gestellt hast, den Dialog zu suchen, jetzt noch Menschen vorm Verhungern zu verhindern versuchst, Geld einsammelst, das ist unglaublich. Das ist eigentlich, es ist nicht, also das ist wirklich, also schwierigere Aufgaben kann man sich im Jahr 2025 nicht raussuchen. Geld für Palästinenser und Palästinenserinnen zusammensammeln und den interreligiösen Dialog suchen. Also wirklich. So,
es gibt einfacheres,
was man machen kann. Ja.
Also es grenzt schon an Wahnsinn, das ist mir schon bewusst, aber tatsächlich, und das muss ich so offen auch transparent machen, wenn ich das nicht machen würde, würde ich wahnsinnig werden. Also wenn ich nicht aktiv, proaktiv etwas leisten würde, würde mich die Ohnmacht kränker machen, als ich mich gerade fühle. Mhm. Und das kommt für mich nicht in Frage. Und das ist, so bin ich auch nicht erzogen worden. Also weder von meinen Eltern noch. Das ist nicht mein, das gehört nicht zu meiner DNA. Ich muss was tun. Ich weiß, was es bedeutet, zu verhungern. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man sein Haus verloren hat. Ich habe das alles erlebt als Kind im Krieg. Und dementsprechend gibt es für mich keine andere Option. Wie gesagt, solange es nötig ist und solange ich es tun kann.
Du erklärst ja in sehr vielen Interviews einer breiten Masse in Deutschland, was du tust, wie du es tust. Wie reagiert denn eigentlich deine Community auf das, was du tust? Also wie ist das Feedback? Wie sind die Reaktionen der Palästinenserinnen und Palästinenser, die du kennst, die deine Familie zum Beispiel auch sind, auf das, was du tust?
Die sind tatsächlich mittlerweile stolz auf mich. Das hätte ich tatsächlich nie erwartet, weil ich ja auch am Anfang mit sehr viel auch Unbehagen und sehr viel Unverständnis auch kämpfen musste, auch in meiner eigenen Community.
Warum?
Also, weil sie es nicht verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, also nicht in meiner Familie. Ich mache, wie gesagt, schon seit 18 Jahren jüdisch-israelisch-palästinensisch-muslimischen Dialog. Dementsprechend
kennen sie das schon längst.
Ja. Ne? Aber in der Community, quasi während Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an meiner eigenen Bevölkerung begangen wird, wie ich es schaffe, noch den Dialog zu suchen, das war für sie unverständlich. Ich glaube, hätte ich es erst angefangen, quasi nach dem 7. Oktober und Beginn des Krieges, würde ich es, glaube ich, nachvollziehen, dass es unverständlich ist. Aber für jemanden, der an Dialog glaubt und Dialog als einzige Möglichkeit sieht, um uns nicht zu entweihen und uns nicht zu entmenschlichen, gibt es keine andere Alternative. Also was bringt das mir, wenn ich jetzt sage, so, ich hasse alle jüdischen oder israelischen Menschen? Was nützt das? Umgekehrt, wenn jüdische und israelische Menschen sagen, ich hasse alle Palästinenser. Und, was haben wir damit erreicht? Sehen wir ja, was wir damit erreichen. Hass, Gewalt, Elend. Möchte ich zu einer Gesellschaft dazugehören, die so tickt? Nein, ich möchte dagegen ankämpfen. Und tatsächlich, glaube ich, ist das momentan so, es wird auch Gruppierungen geben, und das weiß ich auch aus zuverlässigen Quellen, die finden es nicht gut, was ich mache, auch aus meiner eigenen Community. Die finden, ich bin nicht politisch nicht klar genug in meinen Äußerungen. Ich relativiere. Das gibt es übrigens aus meiner Community, das gibt es aber auch aus der jüdischen und israelischen Community, die der Meinung sind, ich relativiere, ich verharmlose. Ich glaube, wir werden niemandem das recht machen können. Und ich möchte es auch niemandem recht machen. Gerade akut geht es mir darum, Menschen zu unterstützen, dass sie überleben. Und alles Weitere, wie du schon gesagt hast, was ist mit deiner Meinung, was ist mit meiner Meinung, die juckt niemanden. Es geht einfach gerade nur ums Überleben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon.
Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PKPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.